Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Die zweite Liga lebt. Preuß Münster feiert den ersten Sieg in dieser Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödling, und meinem gut gelaunten Kollegen Nils Heidemann.
Ich muss jetzt direkt in dieses Intro mal einsteigen. Also ich habe nach so einem Wochenende mit vielem gerechnet, aber nicht mit Preuß Münster jetzt.
Wahnsinn. Siehste, ich kann dich immer wieder überraschen.
Immer wieder Überraschungen auch im Immer härter Podcast hier. Das ist ja wirklich verrückt.
Ich habe dieses Wochenende mal etwas gemacht, was man als Sportjournalistin nicht so häufig macht, nämlich frei. Ich war lustigerweise auf einer Hochzeit im Frankenland, ungefähr 30 Kilometer von Nürnberg entfernt. Also gefühlt ganz nah dran, aber irgendwie dann wieder auch doch nicht. Aber du hast dich intensiv mit dem beschäftigt, was in Nürnberg passiert ist.
Ja, ich würde einfach mal vorschlagen, wir reden über das wirklich wichtige Zweitligaspiel dieses Wochenendes. Das da war ein 2:0 Auswärtssieg von Hertha BSC beim 1. FC Nürnberg.
Richtig.
Guck mal an. Und auch der Community ist schon aufgefallen. Willst du es sagen, wie nochmal irgendwie
lieber,
das Tippspiel ausgefallen ist?
Ich sag's lieber, Eigenlob stinkt, bevor du dir jetzt selbst auf die Schulter klopfst. Wir haben ja letzte Woche überlegt, wie das Spiel ausgeht. Ich habe ein Unentschieden getippt. Du, ein 2:0-Sieg, damit herzlichen Glückwunsch. Das war schon stark.
Und ich sage es euch wirklich, es war völlig aus der Hüfte geschossen. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf diese Tippspielfrage. Ich sage einfach, Inga fragte mich, wie das Spiel ausgehen wird. Zack, bumm, da haben wir es, ne? So funktioniert's.
So, das machen wir nachher am Ende der Folge nochmal.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist natürlich Druck auf dem Kessel, dass ich hier nachlege, ne? Aber schauen wir mal. Also, es war ein erfolgreiches Wochenende für Hertha BSC. 2:0 in Nürnberg. Es war ja immer so ein richtungsweisendes Spiel irgendwie vorher betitelt worden, weil beide Mannschaften punktgleich waren. Und sieh an, die Richtung zeigt offenbar tatsächlich nach oben. Jetzt ist Hertha zwar immer noch nur auf Platz 7, aber es sind eben auch nur 2 Punkte auf Rang 3. Und Hertha hat die Spitzengruppe in Sichtweite. Und vor allem mit dem Programm, was jetzt in den nächsten Wochen folgt, können sie richtig angreifen. Da kommen
das
wir später dann noch zu. Genau, ne?
Da kommen wir aber nachher noch zu.
Ja, das ist jetzt geht eine ganze Menge auf einmal doch wieder. Aber bleiben wir erstmal bei dem Spiel in Nürnberg. Deri Scherhand in der 37. Minute und Palko Dardai in der 90. Minute, dann, als sie endlich den zweiten Treffer erzielten, machten den Auswärtssieg perfekt. Und wir haben für heute für dieses Spiel einen Spieler des Spiels, eine Szene des Spiels und ein Fragezeichen des Spiels vorbereitet. Und Inga, du darfst mir jetzt nach deinem Hochzeitswochenende, also nicht nach deinem persönlichen Hochzeitswochenende, aber nach der Hochzeitsparty, die du warst, verraten, wen du dann jetzt heute als Spieler des Spiels ausgemacht hast.
Zunächst bitte ich um Erlaubnis, diese Kategorie zu erweitern auf Mann des Spiels.
Okay, ja, gerne. Ist
gut
gewährt.
Dann würde ich Christian Fjell nominieren.
War ja auch mal ein Spieler früher, ne? Da passt das ja schon irgendwie.
Ach komm, ja. Was soll der Geiz? Er hat vieles richtig gemacht vor diesem Wochenende und an diesem Wochenende.
Vieles richtig gemacht.
Zum einen hat er dieses ganze ja doch emotional sehr aufgeladene Thema von wegen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte extrem souverän moderiert. Er hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel schon gesagt, ich hatte eine schöne Zeit da, aber jetzt liegt mein Fokus auf Hertha. Auf der Frage, wie wir dieses Spiel am besten gewinnen können und wie wir Punkte holen, und zwar für Hertha BSC. Das Ganze hat er dann auch so fortgeführt in Nürnberg selbst, also wirklich auch da Hexenkessel, Max-Morlock-Stadion ist auch nicht zu unterschätzen. Die Fans, ja, waren ihm nicht so wohlgesonnen, sagen wir mal so. Es gab auch das ein oder andere Spruchband gegen ihn. Er hat sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und was ich noch phänomeneller finde, ist, dass er sich von den Verletzungssorgen nicht aus der Ruhe bringen lassen hat und trotz dieser wirklich vielen und teils sehr auch substanziellen Ausfälle eine Elf auf den Rasen gebracht hat, die da bestehen konnte. Und ja, was ihn halt dann auch irgendwie so ein bisschen zum Mann des Spiels macht, ist die Tatsache, dass er auf eine Mannschaft und einen Trainer getroffen ist, die eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen hatte wie er. Neue Mannschaft mit vielen neuen Spielern, neuer Trainer, neue Spielidee. Bei ihm hat das alles schon ziemlich gut funktioniert. Es läuft alles Hand in Hand und nicht alles, aber vieles. Bei Miro Klose und Nürnberg hat man gesehen, dass es eben auch noch nicht laufen kann, beziehungsweise wie weit man noch davon entfernt sein kann, dass es funktioniert.
Was ich an dieser Rückkehr von Christian Fjell an die alte Wirkungsstätte so eindrücklich fand, war die Szene direkt nach dem Schlusspfiff, als man gesehen hat, das ist jetzt kein großer Jubel irgendwie, kein riesiger Jubel, obwohl es ein wichtiger Sieg war, sondern eher so ein Durchpusten gefühlt und einfach so eine Erleichterung. Ich glaube, dem ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen in dem Moment. Das war kein leichter Nachmittag für ihn.
Eine Genugtuung war es übrigens nicht.
Ja?
Danach wurde er nach dem Spiel gefragt und er hat gesagt, nee,
Ist natürlich auch so ein bisschen die Antwort, die er geben muss.
Natürlich,
ne? Wenn er da jetzt
aber das
wieder
passt
Öl
in den Duktus
ins Feuer
der
gegossen
letzten
hätte. Genau, aber es passt ja eben dazu, dass er das Ganze souverän moderiert hat irgendwie. Er hat schon ja auch nochmal durchblicken lassen, dass ihm das nicht so richtig gefallen hat, wie auch der Abschied lief und dass da das ein oder andere Wort gefallen ist, was in seinen Augen nicht hätte sein müssen.
Was finde ich auch legitim finde.
Genau,
das
genau.
Irgendwie so zu
aber er hat jetzt nicht nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, um die Leute irgendwie zu verprellen in Nürnberg. Er hat auch immer wieder gesagt, er hatte eine schöne Zeit, aber jetzt stand eben nochmal diese neue Herausforderung für ihn auf dem Programm und ja,
ich hab,
da
ich
ist
nur
er
das eine
angekommen.
Spruchband
ne?
gesehen, das Beste an dir war die Ablösesumme. Ja,
ja, es gab auch den einen oder anderen Fangesang im Vorfeld des Spiels. Er hat hinterher gesagt, er habe es nicht mitbekommen im Laufe des Spiels. Ob das immer so stimmt, weiß man auch nicht. Aber klar, auch das passt wieder dazu. Ist ja auch immer eine Frage, wie man dann nach außen damit umgeht. Und das hat er sehr souverän gelöst. Und das war mit Sicherheit nicht einfach.
Das ist auch die Zusammenfassung. Ich finde, es ist ein potenzieller Stolperstein gewesen, den er wirklich sehr gut gelöst hat und beiseite geräumt hat und das jetzt auch hinter sich hat. Ich glaube, das ist auch was emotional was mit dem macht und das ist jetzt erstmal erledigt. Diese Rückkehr hat er jetzt hinter sich. Das nächste Mal gegen Nürnberg trifft man sich im Olympiastadion und dann ist auch in Ordnung.
Ja, dann ist Schicht im Schacht. Sehr schön. Ich habe mich für einen Spieler entschieden, der auch tatsächlich auf dem Platz stand. Derry Scherhand.
Ich bin mir übrigens sicher, dass Christian Fellhünde wieder auch auf dem Platz stand.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch liegt in seinem Naturell. Ne? Aber Derry Scherhand, für mich Spieler des Spiels. Tor gemacht zum 1:0 und ein wichtiges Tor in dem Moment, komme ich gleich noch zu. Unmittelbar vorher schon zwei gefährliche Situationen kreiert und wir haben in der ersten Halbzeit was erlebt, was wir sonst eigentlich nur aus der letzten Saison von Fabian Rehse aus den besten Spielen kannten. Das ist eine enorme Schlagseite im Hertha-Angriffsspiel gab. Alles lief über links, alles lief über die linke Seite und Scherhand entscheidungsfreudig. Ne? Er war immer aktiv posten, immer in die Dribbling gegangen. 100% erfolgreiche Dribblings führt Opta auf für ihn. Das ist gut, es waren noch nur drei, aber eben dieser Ansatz, den man sonst oft von ihm hatte, dass er sich so festläuft irgendwie und immer mit dem Kopf durch die Wand will, der ist eben nicht da gewesen. Er war effektiv mit den Dribblings. 10,61 Kilometer gelaufen, was eine ganze Menge ist für so einen Flügelspieler. 5 Torschüsse abgegeben. Auch gerade der kurz vor dem Tor. Richtig starkes Ding einfach, ne? Aus schwieriger, schneller Position, schnell abgeschlossen. Und dann, Inga, habe ich jetzt eine Analogie vorbereitet, für die du mich vielleicht verrückt erklären wirst. Aber weißt du, an was für ein Tor mich der Treffer von Derry Scherhand erinnert hat? Stille im Podcast-Studio in Berlin, aber.
An das Götze-Tor zum WM-Titel?
Es ist ungefähr diese Größenordnung, aber nicht, es ist nicht Götze, sondern Arjen Robben im Champions League-Finale 2013. Vielleicht der eine oder andere von euch da draußen hat auch so ein bisschen diese Ähnlichkeit erkannt. Es war ein ähnlicher Schuss, dass der Spieler im Grunde nach links zieht und dann mit dem linken Fuß gegen seine eigene Laufrichtung so ein bisschen den Ball vorbeitrollern lässt am Torwart irgendwie. Und vor allem die Analogie zu Robben, der auch immer so ein Dribbler, so ein Schönspieler war und auch immer viele schöne Traumtore erzielt hat. Im wichtigen Moment musst du das Ding einfach reinschießen. Scheißegal, wie es aussieht. Das Siegtor damals im Champions-League-Finale war gewiss nicht das schönste Tor.
Nee, das ist bei mir auch irgendwo in Gerstensaft ertrunken.
ja, ne, das ist so mit Borussia Dortmund und Inga. Aber es war eben nicht das schönste Tor, aber es war eben das wichtige Tor. In dem Moment muss man da sein und dann den Ball da irgendwie einfach am Torwart vorbei luschern.
Das war jetzt ein richtiger Stimmungskiller, Nils.
Ja, aber so war es
doch,
oder
nicht? Schlechte
Zeiten.
Ja, schön, Eierenrom. Gut, haken wir das ab. Machen wir mit Derry Scherhand weiter.
Derry Scherhand, also super Spiel gemacht. Und dieses Thema, was oft kritisiert wird bei ihm, Entscheidungsfindung, das hat sich in Nürnberg fantastisch verbessert. Ich weiß, dass er auch unter Hertha-Fans eine kontroverse Personalie ist natürlich. Nicht jeder mag ihn. Aber ich habe das Gefühl, auch dort wendet sich das Blatt so ein bisschen gerade zu seinen Gunsten,
naja,
weil er einfach super, super engagiert
sammelst.
Auftritt. Und jetzt habe ich auch noch diesen Arjen-Robben-Vergleich in die Welt gesetzt. Mal gucken, ob ihm das eher schadet oder wie es jetzt für ihn weitergeht. Ne?
Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Letzte Saison hätten wir hier niemals gesessen und über den Spieler des Spiels als Derry Scherhand gesprochen. Und es hat sich ja in den letzten Wochen auch immer schon angedeutet. Er hatte ganz gute Ansätze, hat sich auch immer mal ganz gut in Szene gespielt und dann aber doch wieder so seine alten, ja, schlechteren Qualitäten gezeigt. Du hast sie gerade alle schon angesprochen. Und dass er diesen Schritt gemacht hat, liegt halt ganz klar auch am Trainer, der ihm das Zutrauen gegeben hat. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist genau das gleiche wie bei Ibo Masa. Und deshalb finde ich es einfach schön zu sehen, dass Christian Fell es schafft, solche Spieler in die Spur zu kriegen. Und vor allem, und das war ja auch immer so ein ganz großer Kritikpunkt, auch gerade so unter den Fans, die gesagt haben, ja, wie soll denn ein Christian Fell den Berliner Weg weitergehen? den interessiert das doch gar nicht, der will doch nur Qualität haben. Ja, aber diese jungen Spieler haben ja eben Qualität. Mhm. Und er schafft es sogar, diese Qualität noch zu steigern, beziehungsweise endlich auch mal verlässlich aus ihnen herauszukitzeln. Und das finde ich schon ein wirklich Pfund, was er da hat.
Ja, und vor allem, man muss ja auch bedenken, Fjell hat es nachher auf der Pressekonferenz gesagt, es war der Matchplan, eben extrem über die Flügel zu kommen und über die Flügel für Gefahr zu sorgen. Das hätte in der vergangenen Saison geheißen, Fabian Reese ist unsere einzige Hoffnung und er muss heute alles machen. Und Fabian Reese fehlt immer noch. Und trotzdem war Hertha in der Lage, über die Flügel eben so dieses Spiel so aufzuziehen.
Aber du hast gerade gesagt, es war eine Unwucht da, ein Ungleichgewicht. Was war denn auf der anderen Seite los?
Ja, da war Martin Winkler, der komplett abgetaucht war in der ersten Halbzeit. Mal wieder zurück war in der Startelf seit längerem, aber das Vertrauen nicht zurückzahlen konnte. Und dann in der zweiten Halbzeit kam der isländische Freund Jon Dago Thorsteinsson in die Partie, der auch einen guten Eindruck gemacht hat. Ne? An zwei Torchancen direkt beteiligt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob er vorher schon mal auf der rechten Seite so zugegen war, aber ich fand auch, das hat funktioniert so. Ne? Und so kommst du über die Flügel ohne Fabian Reese. Gut, wenn er zurückkommt, natürlich wissen wir alle, was er für eine Qualität hat, aber es klappt eben auch ohne ihn, wenn es sein muss.
Fun Fact, ich habe ein Bild gesehen von Marton Dardai, Palko Dardai, Mika Cuisance und Jon Dago Thorsteinsson, wie sie zusammen gejubelt haben und jemand hat drunter geschrieben, ah, 4 Dardais gibt's jetzt.
Ja, ja.
Das war tatsächlich viel Ähnlichkeit da.
Ja, das
aber das
gleich aus dem Mund, ne?
mit der rechten Seite und Winkler und Thorsteinsson wirft natürlich jetzt auch nochmal die Frage auf, ja, ich habe vorhin die Verletzungssorgen angesprochen. Es war ja durch den Karbovnik-Ausfall jetzt auch noch die Frage, wie kriegt man das im Mittelfeld hin? Wie hat dir das so gefallen?
Es war ja wieder so, dass Maser und Cuisance ziemlich klar so diese Halbpositionen im Dreier-Mittelfeld eingenommen haben, während wir in den vergangenen beiden Spielen zweimal gesehen haben, dass Maser und Cuisance irgendwie immer so wechselseitig mal auf rechts ausgewichen sind. Und beide hatten Licht und Schatten, aber eben in den entscheidenden Momenten, sage ich mal, waren sie da und haben im Grunde das Spiel entschieden. Ne? Mhm. Maser hat das 1-0 vorbereitet, Cuisance das 2-0. Und in dieser Kombination mit Diego Demme, der mir auch sehr gut gefallen hat am Wochenende, war das eine richtig gute Dreier-Kombo und ein richtig gutes, stabiles Dreier-Mittelfeld, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ich glaube, da lässt sich jetzt sehr gut drauf aufbauen und man muss eben den rechten Flügel wieder klar an den Start bringen, am besten von Anfang an beim nächsten Mal, aber dann kannst du weitergehen.
Das heißt, wieder mit zwei echten Flügelspielern unterwegs und nicht mehr diese...
Ich glaube, das hilft. Ne? Wir haben gesehen mit Thorsteinsson, wie es funktionieren kann und wie es dann über beide Seiten nach vorne gehen kann, wie du dann flexibel bist und dann mit Cuisance und Maser, die dann ihre Momente, ihre Freiheiten für die Dribblings kriegen. Das wird eine runde Sache dann. Was ist denn deine Szene des Spiels, Inga? Ich bitte dich anzufangen, weil meine Szene des Spiels leitet dann direkt zu dem Fragezeichen über.
Oh, faszinierend, Nedis. Meine Szene des Spiels hat ganz viel mit Derry Sherhan zu tun, aber noch mehr mit Ibo Maser und zwar mit dessen sensationellen Solo-Lauf Richtung Strafraum, wo er wirklich einen Gegner nach dem nächsten stehen lässt und dann diesen wirklich ganz feinen Pass in die Schnittstelle auf der Richerhand schiebt und der dann eben das Tor machen kann. Also eine sensationelle Vorarbeit, Marke Traumpass. Also da kriegst du wirklich, also da läuft dir das Wasser im Mund zusammen, wenn du es als Fußballfeinschmecker anschaust. Und es war ja nicht das einzige Mal, dass er so aufgetrumpft hat. Er hat vorher auch diverse schöne Sololäufe gehabt, hat auch selbst noch versucht abzuziehen. Er ging ganz knapp vorbei. Das Ganze ist dann mit einem kleinen Tränchen im Auge verbunden, denn am Sonntag wurde bekannt, dass sich Ibo Maser für die algerische Nationalmannschaft entschieden hat und nicht für den DFB. Und das ist ganz schön bitter, denn das ist Qualität, das ist ein Talent, was dem DFB da verloren geht. Ich glaube, das findest du nicht so schnell wieder.
Aber die Begründung ist auch nachvollziehbar, oder?
Ich finde die Begründung total nachvollziehbar. In Algerien, Bums, A-Nationalmannschaft, ganz oben angekommen. In Deutschland versaut er halt im Moment immer noch in der U20, noch nicht mal irgendwie in der U21
so
richtig.
Ja, und die Position in der A-Nationalmannschaft ist auf Jahre besetzt. Ja. Ne? Wirtz, Musiala,
richtig.
Wanner kommt da auch noch dazu.
Kommst du also, halt irgendwie nicht dazwischen. Man kann es schon irgendwie verstehen. Es sollen auch unzählige Gespräche stattgefunden haben. Man hat wirklich versucht, ihm da auch eine Perspektive aufzuzeigen. Aber er sieht sie halt eher in Algerien. Und das muss man dann wahrscheinlich auch so akzeptieren. Aber er wurde eben auch nicht umsonst in die Kickerelf des Tages berufen. Und da auch noch spannend. Es war ein totaler Spieltag der Underdogs, denn in dieser Kicker-Elf des Tages.
Jetzt geht das schon wieder los. Sag mir jetzt nicht, wie viele Münsteraner.
Drei. Dreimal Münster, zweimal Braunschweig, einmal Darmstadt und Ulm. Und das ist ja wirklich mehr als die Hälfte Mannschaften, die wirklich da unten rumgekrebst sind. Also finde ich schon sensationell. Und das wiederum zeigt dann ja auch, dass die Mannschaften, die weiter oben standen, alle nicht so einen erfolgreichen Spieltag hatten. Und das ist eben das, was du vorhin gesagt hast, dass Hertha halt schon ein Stückchen oben
ist. Es untermauert einmal mehr, was es für Big Points waren. Genau. Ja, aber dieses Tor zum 1-0, das war wirklich eine faszinierende Szene, wenn man sie sich auch in Gänze nochmal anguckt. Ich habe es vorhin im Highlight-Clip der Kollegen der Sportschau nochmal gesehen. Die zeigen schön die Perspektive von hinterm Tor. Da sieht man, wie sich Derry Scherhan selbst den Ball zunächst abholt, quasi nach einem, ich glaube, ein flacher Abschlag war es irgendwie, wo er über die linke Seite kommt, den Ball dann, ich glaube, es war sogar direkt auf Maser klatschen lässt. Und dann so ein Bogen läuft durchs Zentrum durch und dann dieser Laufweg von Scherhan, das ist ja das Entscheidende, der dann den Pass auch möglich macht erst. Das ist diese Entschlossenheit, von der ich eben auch schon geredet habe, die man in der Vergangenheit häufig bei ihm vermisst hat, aber die dann jetzt eben dieses Tor ermöglicht hat. Ja, und dann steckt Maser ihn durch quasi.
Es war halt auch eine Geradlinigkeit, ne? Also 5 Pässe inklusive Abschlag, genau, von Tjaak Ernst. Also das ist ja auch wirklich bam, 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 bam drin. Also das war, fand ich schon eine Entwicklung zu vielen Angriffen, die sich dann doch irgendwann verloren haben unterwegs.
Es waren natürlich auch nur 5 Pässe, weil Ibo Maser mit seinem Solo das halbe Feld überbrückt hat, klar. Ne? Aber,
ja, aber
gut,
das
sind
Qualität,
nun mal eben
die man
diese Momente,
muss,
genau, die Maser kreieren kann. Meine Szene des Spiels hat sich sehr früh im Spiel zugetragen. Und zwar, sie ging nach, ich glaube, es waren wirklich 10 Sekunden los, wie John Joe Kenny, ich würde fast sagen hüfthoch, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde in der ersten Szene seinen Gegenspieler auf Linksaußen wirklich mit einer Fluggrätsche umgehauen hat, wo der Ball nicht mal ansatzweise in der Nähe war. Und es war so diese gemütliche Samstagmittagsstimmung irgendwie, ach komm, jetzt mal ein bisschen Fußball spielen. Und nach 10 Sekunden kommt John Joe Kenny und bam! Alter Schwede, ich sag, was war das denn?
Alter Engländer.
Und es hatte irgendwie so eine aufweckende Wirkung. Man sagt ja auch gerne mal irgendwie frühen Zeichen setzen, so, ja, ne, guten Morgen. Und offenbar hat John Joe Kenny alle aufgewacht, außer die eigene Hintermannschaft. Weil aus diesem Foul heraus entstand dann der Freistoß, den Nürnbergs Stürmer Lukas Schleimer an die Latte geköpft hat. Und
Standards.
Das war dann, ich glaube, ne, nach 30 Sekunden war dieser Lattentreffer und ich dachte, was ist jetzt denn los? Nach diesem Spiel in Düsseldorf, wo du ja offenkundig die ganze Woche dann danach das Abwehrverhalten bei Standards thematisieren musstest, hat es nicht mal eine Minute gedauert, bis du schon wieder einen Standard gegen dich hast, der dir beinahe um die Ohren fliegt und dann auf die Latte fällt. Es war eine echte Schrecksekunde und wie so häufig im Fußball, ein paar Zentimeter mehr oder weniger und dann wäre die Geschichte dieses Spiels ganz anders verlaufen. Ne?
Ja, dann hau mal deine Umleitung.
Genau, die Überleitung führt dann nämlich direkt zur Frage oder zum Fragezeichen des Spiels, wie gut ist Herthas neue Abwehr wirklich? Mhm. Ja, es gab eine weiße Weste, ja, auch Toni Leistner hat einen sauberen Job gemacht.
Der ja für Linus Gechter in die Innenverteidigung gerückt
ganz war. Ganz genau, aber man muss es halt auch einordnen, Nürnberg war wirklich grottenschlecht. Entschuldigung, dass ich das so klar sage, aber es war.
Du, ich habe mir die Kommentare unter der PK Übertragung bei YouTube durchgelesen und das war die Übertragung von Nürnberg. Ja, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt,
ja,
von ihrer Mannschaft gerade.
Also es war echt wirklich wahnsinnig dünn, was die abgeliefert haben. Und man erwartet ja, wenn eine Mannschaft eigentlich mal 1-0 zurückliegt, dass dann ein Sturmlauf kommt und dass sie immer weiter anlaufen. Und da kam aber überhaupt nichts zustande. Also es war ja wirklich kein spektakuläres Spiel. Mhm. Aber eben auch, weil Hertha, gut, die konnten dann entspannt alles wegverteidigen mit einer 1-0-Führung im Rücken, ist ja klar. Aber von Nürnberg kam auch wirklich einfach nichts. Mhm. Und natürlich, es gab jetzt die weiße Weste. Aber ich warne davor, zu früh jetzt in große Euphorie bezüglich der neuen Innenverteidigung versetzt zu werden, weil es war wirklich Nürnberg, es war wirklich dünn und da kommen jetzt demnächst noch, glaube ich, ganz andere Prüfungen.
Schalke
auf das Duo Toni Leistner, ja, die du auf Platz 1 der Tabelle gesetzt hast hier, da war auch eine Menge los am Wochenende.
Der Ton ist aber heute hier auch rau, du.
Aber die Kombi Toni Leistner und Martin Dardai, sie ist jetzt da, sie hat die erste weiße Weste eingefahren, was gut ist fürs Selbstvertrauen natürlich. Aber
weiße Weste übrigens auch symbolhaft, ne? Die weißen Ausweichtrikots, die zum ersten Mal ausgeführt wurden. Also
gute Überleitung, ja. Ich glaube, dass das noch keine echte Aussage darüber war, wie gut diese Kombination wirklich funktioniert und dass wir das erstmal noch sehen müssen. Aber hey, immerhin, jetzt ist das Selbstvertrauen da und es gibt jetzt wieder eine volle Trainingswoche, wo sich das weiterentwickeln kann. Aber wie gut Toni Leistner dann wirklich jetzt auch in diesem Jahr noch ist, ich glaube, das werden wir noch sehen erst.
Ich glaube, das Gute ist, dass er es geschafft hat, im ersten Spiel von Anfang an, was er diese Saison gemacht hat, gleich mal den Ton zu setzen und zu sagen so, hallo, ich bin da und ich kann noch genau das, was ich auch letzte Saison konnte.
Die Rückkehr des Papa Bär.
Die Rückkehr des Papa Bär. Und zwar mit seiner Routine und Erfahrung einfach ein Anker in der Abwehr zu sein. Und wir werden sicherlich wieder in Situationen kommen, in denen sein Geschwindigkeitsdefizit ein Thema ist.
Ganz genau, das meine
ich.
Der
fehlende Spielaufbau ein Thema sein wird. Da gibt's, ja, wird sicherlich wieder Probleme geben oder Problemchen, bleiben wir mal im kleinen Bereich. Aber für den Anfang einfach mal da jetzt ein Zeichen zu setzen und zu sagen so, hallo, ich bin da, wenn ich gebraucht werde. Und das ist ja genau das, was Christian Fjeld vor dem Spiel gesagt hat. Ja, es ist unfassbar bitter, dass Linus Gechter jetzt mehrere Monate fehlen wird. Schlüsselbeinbruch für alle, die es eventuell nicht mitbekommen haben sollten. Aber wir haben da noch andere Spieler, die diese Position bekleiden können und die wissen, es kommt drauf an, wenn du gefragt bist, und sie sind jetzt gefragt und sie werden zeigen, dass sie es können. Und das, genauso ist es ja gelaufen.
Ja, und es wurden halt auch eben die Anforderungen klar definiert. Christian Fjeld hat vor dem Spiel gesagt, Nürnberg sucht immer wieder schnell die Tiefe. Und wenn du dann mit Toni Leisner in der Innenverteidigung spielst, dann weißt du gleich doppelt, okay, das sollten wir besser nicht zulassen, ne? Eben, und gut, das hat jetzt dieses Mal geklappt. Aber wenn dann wirklich, wenn du wirklich einen Gegner hast, der auch tatsächlich in diese Tiefe kommt, dann kann es schon wieder anders aussehen. Aber das warten wir mal ab. Was ist denn dein Fragezeichen dieses Wochenendes?
Mein Fragezeichen steht eigentlich hinter dem Bigger Picture dieser Frage, die du gerade gestellt hast. Und zwar nicht, wie gut ist Herthas Abwehr wirklich, sondern wie gut ist Hertha wirklich?
Ja.
Und zwar gegen die größeren Gegner. Du hast es gerade gesagt, Nürnberg war wirklich kein Gradmesser, eine super schwache Leistung. War auch selbst, also die Fans, die Mannschaft selbst, der Trainer, alle waren so ein bisschen ratlos, auch wenn Miro Klose in der PK übrigens gesagt hat, dass er Fortschritte gesehen hat. Perspektivwechsel, auch ein Rückschritt ist ja, wenn du dich umdrehst, ein Fortschritt, aber gut. Bleibt weiterhin jetzt die Frage, ob Hertha dieses Potenzial auch abrufen kann, wenn der Gegner halt ein Aufstiegsfavorit ist. Und wir haben gegen Düsseldorf gesehen, was ist, wenn eine Mannschaft kommt, die wirklich ambitioniert daherkommt und die eingespielt ist und die eine starke Defensive hat und die offensiv auch weiß, wie es funktioniert. Da wissen wir natürlich nicht so ganz, inwiefern dieses Spiel als Bewertungsgrundlage herhalten kann, weil da eben dann auch der Verletzungsschock mit Linus Gechter war. Aber ich bin gespannt, wir haben es vorhin gesagt, die nächsten drei Gegner liegen alle hinter Hertha, aber dann kommt der KSC und die machen einen verdammt guten Job im Moment und darauf bin ich nämlich dann gespannt, wie es am Ende ausgeht. Aber Christian Fjeld hat nach diesem Spiel jetzt auch nochmal betont, man hat dann auch eben die Führung verwaltet, man hat sie verteidigt, man hat versucht, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen und darüber bekommst du ja auch Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist dann ein ganz wichtiger Schritt, den du machst. Es ist wichtig zu sehen, es ist ein Sieg, man hat aber nicht das allergrößte Spiel gemacht, aber hat trotzdem mit der eigenen Qualität diesen Gegner beherrscht. Und ich glaube, das ist die Quintessenz, die man mitnehmen muss. Und was ich noch ein bisschen am Rande erschreckend fand, war, wie viele Großchancen man liegen lassen hat.
Genau, das ist der Punkt, da wollte ich anknüpfen. Ne? Das ist wirklich ein Thema, was Hertha hätte um die Ohren fliegen können gegen einen besseren Gegner. Auch Nürnberg hatte ja doch noch die eine Chance, ich glaube 78. Minute war es, als Flick hinten durchläuft und an
Hansi.
Den Ball kommt und nicht Hansi, aber den Ball wirklich in den Oberrang senzt, wo Hertha echt Glück gehabt hat. Weil sonst, wäre die Chancenverwertung noch ein viel größeres Thema geworden.
Ich würde mich trotzdem festlegen, dieses Spiel hätte Hertha letzte Saison um diese Zeit nicht gewonnen.
Mhm. Ja, das kann gut sein.
Also,
ne? Du merkst, es ist so eine gewisse Reife vorhanden, dass du eben auch mal auf eine unaufgeregte Art und Weise einfach nach Nürnberg fährst, drei Punkte einsackst und wieder nach Hause fährst. Ne?
Genau.
Kommen wir zum Ausblick?
Nee. Ich habe noch ein paar Random Facts.
Okay.
Die möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Ich habe am Freitagabend meine Zweitlieblingsmannschaft verfolgt und zwar Schalke 3:5. und fand es ganz spannend, dass nach dem Spiel so eine Umfrage eingeblendet wurde, weil natürlich das Trainerthema aufgemacht wurde, das sich dann ja auch am Samstag verfestigte. Und da, ich glaube, die Frage war so in die Richtung, welche Trainer wackeln früh oder sowas. Christian Fjeld war dabei und zwar mit nicht wenig Prozenten und das fand ich irgendwie ganz kurios, vor allem dann eben nach dem Spiel am Samstag, in dem man dann gesehen hat, dass sein Kollege dann doch deutlich härter in der Kritik steht als er selbst. Also fand ich irgendwie überraschend.
Ja, aber erinnern wir uns mal an diese Zeit, als er verpflichtet wurde, als seine Verpflichtung bekannt wurde. Da herrschte auch hier in Berlin nicht unbedingt Euphorie bezüglich seines Namens.
Deshalb hat er durch diesen Sieg jetzt wirklich Argumente in einer Sache gesammelt. Fand ich jedenfalls irgendwie spannend. Zwei Trainer sind ja schon weg. Darmstadt hat früh reagiert und jetzt eben Schalke. Und das fand ich übrigens auch lustig. Nächste Woche kommt Elversberg und danach geht's halt nach Schalke. Und in den letzten Jahren war es wirklich immer so, dass Schalke, wenn Hertha gegen sie gespielt hat, egal ob zu Hause oder auswärts, gerade einen Trainerwechsel hinter sich hatte und dann immer Michael Kreuzer an der Seitenlinie steht. Ich habe bei Twitter ganz, ganz viel gelesen, dass auch Hertha-Fans geschrieben haben, Hertha-Fans denken, dass Schalke nur diesen einen Trainer hatte die ganze Zeit. Es bleibt spannend, wer dann an der Seitenlinie stehen wird. Und ich habe noch einen Random Fact. Und zwar hat Hertha in dieser Saison schon 8 verschiedene Torschützen. Und das zeigt ja auch eine gewisse Vielfalt in der Offensive, die durchaus auch ein Trumpf sein kann. Also in Liga und Pokal zusammen. Mhm. Niederlechner und Scherhand mit jeweils 3 Toren, Schuler und Maser mit 2, Cuisance, Parkel, Dardai, Kenny und Martin Winkler mit einem. Und
jetzt könnte man sagen, so sieht es natürlich aus, wenn der eine Top-Torjäger weg ist, ne? Aber es ist ja wirklich ja, eine gute
Die Last
guter Fakt,
auf viele
ne?
Schultern genau, verteilt.
Das ist,
hervorragend.
Ist auch nochmal ein Thema, was jetzt vielleicht nicht angesprochen wurde, weil der Sieg war, aber Lukas Schuler hat mal wieder kein gutes Spiel gemacht. Ich beginne wieder etwas zu zweifeln, aber gut, wir werden es sehen.
Das nächste Heimspiel kommt bestimmt. Und Random Fact 3, der eigentlich kein Random Fact ist, sondern einfach nur eine Sache, die wir nicht vergessen sollten. Martin Dada hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2028.
Ja.
Und setzt damit ein Signal. Nächsten Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen. Da war ja auch eine Frage im Sommer jetzt, geht er nicht? Die Personalsituation hat sich verändert und damit wird er sich nicht verändern erstmal und bei Hertha bleiben.
Ja, durch die Verletzten-Situation natürlich jetzt auch auf einmal wieder in die erste Elf gerutscht, wo es auch nicht unbedingt nach aussah zu Beginn der Saison. Aber gut, manchmal musst du auch irgendwie Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das ist er jetzt, ja.
Jetzt darfst du vorausblicken.
Müssen wir eine neue Kategorie einführen, irgendwie vielleicht mit so einem kleinen Bumper noch, die Random Facts, präsentiert von Inga Bödeling.
Ja, finde ich gut.
Schauen wir mal, wie die Entwicklung ist, ne? Also, der Ausblick auf jeden Fall Sonntag, 13.30 Uhr, wir haben es jetzt schon gesagt, Heimspiel gegen SV Elversberg. Danach auswärts auf Schalke. Länderspielpause und gegen Braunschweig. Das sind drei Teams, die, ich sag's mal vorsichtig, irgendwie noch so ein bisschen hinterherhinken aktuell.
Süß, ja.
Natürlich, Schalke, weiß man nicht, was passiert nach dem Trainerwechsel, da steckt alles drin, aber irgendwie sind das natürlich drei Gegner, die du im Grunde besiegen musst, wenn du aufsteigen willst.
Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dann weiß man eigentlich, was bei Schalke nach Trainerwechseln passiert, nämlich irgendwann der nächste Trainerwechsel.
Ja, gut. Ne, aber wenn du aus diesen drei Gegnern, sag ich mal, 7 Punkte holst, vielleicht sogar 9, dann bist du wirklich voll mit dabei oben und da geht jetzt eine ganze Menge.
7 Punkte, Nelis. 9.
Ja, ich will auch realistisch
Wir müssen
bleiben,
hier schon, ja, realistisch ja. sind 9. Die liegen alle weiter hinten, haben alle noch keine gute Rolle gespielt in dieser Saison, keine gute Performance abgeliefert, also 9.
Gut, und wenn du da 9 Punkte holst, dann bist du wirklich oben mit dabei, dann bist du ein Teil der Spitzengruppe und dann setzt du dich ja erstmal fest und dann hast du gegen den KSC, was du eben auch schon erwähnt hast, ein echtes Topspiel. Ne? Also da ist jetzt eine große Chance irgendwie gegeben. Zunächst Elversberg. 2 Spiele, das erste Mal irgendwie aufeinander getroffen letzte Saison. Ein Sieg, eine Niederlage, aber vor allem eben eine Torgarantie. 2x 6 Tore gesehen, das Heimspiel endete 5-1 für Hertha. Auswärts gab es eine 4-2-Niederlage.
Ein Dreierpack von Florian Niederlechner.
Ja, das war ein tolles Spiel. Also Besuch im Stadion könnte sich lohnen, auch wenn es vielleicht schon etwas herbstlicher draußen wird und der Gegner nicht der attraktivste ist, aber Tore gibt es mit Sicherheit. Ne?
Tickets gibt es noch ein paar. Also es sind schon ganz gut verkauft, aber da geht noch mehr. Das ist jetzt eine Erfolgswelle, die da geritten werden kann, sage ich mal so, weil das kann jetzt wirklich schon so eine kleine Serie werden und das würde ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, genau, mit Torgarantie und da kommen wir jetzt dann nämlich zu der entscheidenden Frage, wie viele Tore sehen wir am Wochenende, Inga, wie geht das Spiel aus? Gegen
so, tippen wir jetzt die Tore oder tippen wir?
Nein, wir brauchen ein genaues Ergebnis natürlich.
Okay, du hast letztes Mal aus der Hüfte geschossen, dann mache ich das jetzt auch 3-1.
3-1?
Ja.
Okay, 4-2.
Okay.
Zack, Hertha Heimsieg, jawohl. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall am Ende angelangt dieser Folge. Nächste Folge dann nächsten Montag nach dem Heimspiel gegen SV Elversberg am 30.09. Ich sage danke, Inga.
Danke, Nils.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.